200. Kapitel. Rechtsstreitigkeiten, Gericht. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Matthäus 7, Vers 2. Es war wieder einmal Hauskreis, und zwar bei Tobi und Sarah zu Hause. Sie waren zu acht und unterhielten sich über die Themen Rechtsstreitigkeiten unter Christen und das Gericht Gottes. Christoph hatte gerade folgenden Bibelvers vorgelesen. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Matthäus 5, 40. Das ist eine starke Aussage. Das bedeutet ja, dass wir das mit dem Gericht am besten gleich sein lassen sollten. Wenn ich meinem Kontrahenten letzten Endes sowieso alles überlassen und sogar noch eins draufgeben soll, dann kann ich mir den Richter sparen, sowie die daraus resultierenden Gerichtskosten und den Anwalt. Die anderen dachten eine Weile über seine Worte nach, bis Tobi als erster wieder das Wort ergriff. Stimmt, im Grunde bedeutet das, dass wir überhaupt mit niemandem vor Gericht gehen sollten. Wir kennen ja den Bibelvers, dass wir die andere Wange auch hinhalten sollen, wenn uns jemand schlägt. Ja, aber was ist, wenn es um mehr geht als um einen Schlag auf die Wange oder ein Hemd? Was ist, wenn jemand vergewaltigt oder umgebracht wurde? Wirst du dann nicht wollen, dass diese Person ihre gerechte Strafe bekommt? Tobis Gesichtsausdruck verriet sofort, dass er in so einem Fall natürlich anders reagieren würde. Würde einem meiner Liebsten ein solches Leid angetan, würde ich diese Person anzeigen, keine Frage, denn die Rechtsordnung muss eingehalten werden. Solange ein Gericht nicht korrupt ist, sollten wir Christen uns dem Recht beugen. Gott stellt sich hinter das Strafrecht eines Landes, solange es einen gerechten Prozess und ein gerechtes Strafmaß einhält. Aber ich glaube, dass es bei dem Vers, den du vorher gelesen hast, darum geht, dass wir nicht wegen Kleinigkeiten gleich zum Richter rennen sollen. Gott betont in der Bibel, dass wir bereit sein sollen, nicht auf unsere persönlichen Rechte zu pochen, sondern Unrecht auszuhalten. Manchmal kann es sogar um mehr als nur um Kleinigkeiten gehen. Ich verzichte auf mein Recht, um den anderen eine Liebestat erweisen zu können. Und würdet ihr jemanden anzeigen, der Steuern hinterzieht? Fragte Vera. Alle sahen sich an. Diese Frage war schwieriger zu beantworten. Wie reagiert man als Christ, wenn man von unrechtem Verhalten Dritter weiß, dass weitere Personen in Mitleidenschaft zieht? Es kommt darauf an, inwieweit ich mit dieser Person zu tun habe. Wenn es mich nicht persönlich betrifft, halte ich mich lieber zurück. Und wenn ich keine klaren Beweise habe, dann erst recht. Gott müsste es mir sehr deutlich zeigen, ob ich diese Person anzeigen soll oder nicht, sagte Karl. Ich würde zuerst das Gespräch mit ihm und nicht mit der Polizei suchen. Dann hat er immer noch die Möglichkeit zur Selbstanzeige. Das vermindert das Strafausmaß. Ich weiß, dass das Rechten in der Bibel in dreifacher Weise vorkommt, erwähnte Sarah. Zuerst hat Gott das Recht, die Menschen zu richten, dann gibt es das Rechten der Menschen mit Gott, wobei sie damit nicht weit kommen. und es gibt das Rechten der Menschen untereinander. Und bei diesem Punkt sind wir wieder dort, wo wir soeben waren. Wir sollen es, wenn möglich, bleiben lassen. Gottes Recht mit uns zu rechten, sollten wir uns jedoch noch einmal genauer ansehen, meinte Lotte. Ihm obliegt schließlich das oberste Gericht. Beim Richten geht es darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und das wird er allerspätestens beim jüngsten Gericht mit jedem einzelnen Menschen tun. Gott ist aber nicht nur der oberste Richter, er ist auch der Beschützer und Anwalt der Bedrängten, der Witwen und Waisen, ergänzte Vera. Er droht denen, die Unrecht tun. Er warnt sie davor, dass sie sein Gericht über sich ergehen lassen müssen, wenn sie nicht zur Einsicht kommen. Da, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein, sagte Karl ruhig. Im Neuen Testament bedeutet das griechische Wort Krisis Scheidung. Und dieses Wort Scheidung steht auch für Entscheidung, Gerichtsentscheidung und Gericht. Gott scheidet das Licht von der Finsternis. Sünde gehört zur Finsternis. Und wer Vergebung zu Lebzeiten nicht in Anspruch genommen hat, fällt in den finsteren Bereich. Dieser Fall ist klar. Wir Menschen sollen unsere Schuld vor Gott bekennen und seine Vergebung annehmen. Und wir sollen unsere Lebenssituationen regeln und in Ordnung bringen, bevor es zu spät ist. Wir können vor Gott nichts verstecken. Christoph wollte dazu etwas sagen. In Johannes 3, 17 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesu erste Aufgabe ist es nicht, uns mit dem Gericht zu drohen und uns abzuurteilen, sondern er möchte uns retten. In der ganzen Bibel kann man davon lesen, dass Gott die Menschen retten will. Aber gerettet kann nur derjenige werden, der im Licht, der mit Jesus ist. Stimmt, warf Johann ein. In Lukas Kapitel 11, Vers 35 steht, achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wir sollen uns an das Licht halten. Und Jesus bezeichnet sich selbst in Johannes 8, Vers 12 als das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in Johannes 12, 46 wiederholt er diesen wichtigen Gedanken nochmals. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Jesus war es damals wichtig, das deutlich auszusprechen. Und es ist bis heute ein brandaktuelles Thema. Wer mit Jesus lebt, hält sich, soweit es in seinem Ermessen ist, von der Dunkelheit fern. Das kann ihn auch davor bewahren, vor einem weltlichen Gericht erscheinen zu müssen. Kommt es dennoch dazu, dann sollten wir daran denken, was in Lukas 21, 12 bis 19 steht. Dort sagt Jesus, aber noch bevor es zu dem Allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und dies wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Ich bin froh, dass Jesus so deutlich sagt, dass wir uns auf ihn verlassen dürfen, falls wir in Bedrängnis kommen. Johann meldete sich nochmals zu Wort. Die Menschen, die in der Dunkelheit bleiben, haben ein großes Problem, wenn sie eines Tages im Himmel vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Jesus wird sie nicht verteidigen. Sie werden ihren Schuldspruch bekommen. Gott fordert uns Gläubige dazu auf, ordentlich zu leben, denn es wird im Himmel ausgesprochen werden, was wir taten und was wir unterließen. Sarah meinte daraufhin traurig: Leute haben vor den verschiedensten Dingen Angst, aber das Gericht Gottes fürchten sie nicht. Da wird nichts mehr sein, wenn ich gestorben bin, sagen sie. Oder sie spotten Gott, indem sie abschätzig meinen: Mit ihm werde ich es mir dann schon noch richten. Wie sie sich doch irren. Wessen Name bei dieser letzten Gerichtsverhandlung nicht im Buch des Lebens steht, wird verdammt werden. Und weder das Bezahlen der Kirchensteuer, der Besuch von Gottesdiensten, den liebevollen und barmherzigen Verhalten Dritter gegenüber, noch die Taufe kann einem dazu verhelfen, dass sein Name hineingeschrieben wird, sondern allein die rechtzeitige Hinwendung zu Gott und die Inanspruchnahme seiner Vergebung in Jesus Christus.